Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir leben im Zeitalter des Individualismus, zumindest in unseren Breitengraden steht Selbstbehauptung und Verwirklichung ganz hoch im Kurs und auch die Befreiung aus den Fängen und Zwängen des Kollektivs gilt ja als große Errungenschaft. Gleichzeitig wird viel darüber debattiert, was das Individuum eigentlich ausmacht, also wer und was Identität bestimmt, und damit setzen sich auch viele Autorinnen und Autoren auseinander. Das zeigt auch unsere Buchempfehlungsliste für den April. Was da draufgekommen ist, das haben Christian Rabhansel und Miriam C. mitbestimmt. Was denkt ihr? Also nachdem ihr jetzt so viele Bücher dazu gelesen habt, warum ist das überhaupt so ein Riesenthema, diese Frage nach Identität und Zugehörigkeit?
Das wirkt erstmal überraschend, finde ich auch, weil wir tatsächlich in so einer Zeit leben, in der so die Moderne und die humanistischen Ideale eigentlich versprochen haben, dass jetzt jeder einfach an sich als Mensch durch seinen Wert, seine Würde hat. Und dann wirkt es erstmal verblüffend, sich so rückzubesinnen auf die Kollektive, die wir vielleicht eher so als Zwang in Erinnerung haben. Also was weiß ich, die Nachkriegsjahrzehnte mit diesem Muff, wo die Gesellschaft und die Familie irgendwie so bestimmt hat, was man überhaupt durfte, was man überhaupt konnte. Ich kann mir das zum Teil dadurch erklären, dass es vielleicht so eine Enttäuschung darüber gibt, dass die universalen Werte zwar immer hochgehalten werden, aber dieses Versprechen, dass alle Menschen gleich sind, alle Würde haben, ja nicht richtig eingelöst wurde. Also gerade für Minderheiten, für Menschen, die marginalisiert werden, sie kriegen zwar gesagt, alle Menschen sind gleich, aber sie werden ja doch nicht gleich behandelt. Also Frauen verdienen bis heute weniger. Menschen, die einen Namen haben, der irgendwie migrantisch klingt, die kriegen den Job schon mal gleich gar nicht. Die Ostdeutschen sind per se die AfD-Anhänger und so weiter und so fort. Das ließe sich ja fortsetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch so einen inneren Widerstand bewirkt, dass man sagt, okay, ihr steckt mich jetzt hier immer in die Schublade. Die Leute, die der Mehrheit angehören, die können ja leicht sagen, Schubladen sind heute egal. Dass man dann sagt, naja gut, dann lebe ich jetzt diese Schublade und ich beziehe auch meine Macht daraus und erkämpfe mir darüber, dass ihr mich auf Augenhöhe ernst nehmen müsst. Ich glaube, das könnte ein Teil dieses Defektes sein.
Ja, glaube ich auch. Einmal, was du jetzt beschrieben hast, diese gemeinsame Erfahrung, auf die sich so besonnen wird, auch im Zuge der ganzen Identitätspolitik, die so seit den 1980er Jahren eben aus den USA auch nach Deutschland gekommen ist, wo eben marginalisierte, an den Rand gedrängte Gruppen sich über diese gemeinsame Erfahrung ihre Rechte erkämpfen. Und dann glaube ich aber auch, dass gerade in Deutschland wir, glaube ich, lange eben in dieser gegenteiligen Erzählung gelebt haben, zum Beispiel von der großen Mittelschicht. Ja, wir sind alle Mittelschicht, zumindest in der Bundesrepublik. Alle haben es irgendwie zu Wohlstand geschafft. Und da hat jetzt, glaube ich, schon auch, was so Klassenfragen, Herkunftsfragen, eine Gegenbewegung eingesetzt, dass man sich auf tatsächliche Besitzverhältnisse und damit verknüpfte Machtverhältnisse eben besinnt.
Was ja jetzt auf eurer Liste nochmal einem sehr ins Auge sticht, ist, da geht es ja viel doch nochmal um Ost-West. Auseinandersetzung oder Konflikt. Ja. Dazu gab es ja eh auch viele Bücher in letzter Zeit. Auch Anfang der Woche war Sabine Rennefanz hier bei mir in der Lesart. Der neue Roman behandelt auch dieses Thema. Das ist auch erstaunlich, dass das jetzt nochmal so präsent ist.
Ja, wobei ich finde da interessant, dass eben bei diesen Ost-West-Fragen jetzt im Moment gerade die Generation der Nachgeborenen, also die nach der Wende oder so ganz kurz vor der Wende, ich bin auch so ganz kurz vor der Wende geboren, dass die halt anfangen darüber nachzudenken oder auch eben Romane darüber zu schreiben, was hat das noch für mich für eine Relevanz? Ich habe vielleicht keine aktiven Erinnerungen an das geteilte Deutschland, an die DDR, aber welche Auswirkungen hat das trotzdem noch auf meine Biografie? Das sind ja Fragen, die waren ganz zentral in Anne Rabes Roman letztes Jahr, Die Möglichkeit von Glück, oder die haben wir auch diskutiert bei Charlotte Knäus, Gittersee, beides Autorinnen, die eben so ganz kurz vor oder ganz kurz nach der Wende geboren sind, und die erinnern sich natürlich anders als an die DDR oder an diese Zeit als Menschen, die das erlebt haben. Ich würde sagen, nicht schlechter, aber eben anders. Ich glaube, da muss jede Generation, und da findet gerade diese Generation, glaube ich, ihre eigene Erinnerung.
Ganz neuen Sound auch tatsächlich. Ich würde auch sagen, das Erinnern ist anders an die DDR. Aber dieses Thema, dass der Osten sagt, Moment mal, wir erzählen jetzt unsere Geschichte selber, das ist ja was Generationenübergreifendes wiederum. Also vor ein paar Jahren auch dieser Bestseller von Dirk Oschmann, Der Osten als westdeutsche Erfindung. Das ist ja ganz stark so dieses emanzipatorische, ihr habt uns jetzt jahrzehntelang aus dem Westen erzählt, wie wir angeblich sind. Wir machen jetzt eine Gegenerzählung auf. Ich glaube, das ist auch dieses, ja, was ich vorhin mit den Schubladen gesagt habe. Ne? In Westdeutschland werden vielleicht viele sagen, meine Güte, über 30 Jahre her, ist es denn jetzt nicht langsam mal vorbei? Das ist vielleicht ein Luxus, den sich jemand aus Ostdeutschland deutlich weniger leisten kann.
Und ihr habt jetzt zwei Titel ausgesucht zu diesem Ost-West-Thema für die Empfehlungsliste. Das ist einmal Susanne Ahns Sachbuch Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD und dann auch ein Roman von Matthias Jügler, Maifliegerzeit. Warum sind es gerade die zwei Bücher geworden?
Da hast du auch wieder diese beiden Generationen drin, würde ich sagen. Also wenn ich mal mit Susanne Ahnt anfange, die ist ja Literaturwissenschaftlerin in der DDR geboren, 1967 glaube ich, also da auch aufgewachsen, und die beschäftigt sich beruflich viel so mit Diskriminierung und Rassismus in der Sprache. Dieses Buch ist jetzt aber kein literaturwissenschaftliches, sondern, ja, dieser Titel sagt es ja schon, ne? Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Ich, in Westdeutschland aufgewachsen, habe dann gleich gedacht, so, fehlt dann trotzdem? Trotzdem gegen die AfD? Oder gehört da eigentlich ein Deswegen rein und deswegen gegen die AfD? Und ja, sie sagt, genau die, um solche Zuschreibungen geht es ihr, um solche, ja, auch vielleicht westdeutschen Überlegenheitserzählungen darüber. Und sie geht sowohl geschichtlich zurück in der DDR und erzählt auch von ostdeutschen DDR-Überlegenheitsgeschichten gegenüber dem Westen, also wir, der antifaschistische Staat und so weiter. Und erzählt das aber auch persönlich, auch in ihrer eigenen Familie. Welche Geschichten hat sie als Kind erzählt bekommen? Wie ist sie dazu erzogen worden, eigentlich systematisch zu lügen als Überlebensstrategie in der DDR? Dann die Wende, die Wiedervereinigung als große Befreiungsgeschichte eigentlich für sie, aber trotzdem auch danach. Ich finde eine Anekdote ganz sprechend. Sie lehrt jetzt mittlerweile in Bayreuth und da bei ihrer Berufung, da gab es einen ganz merkwürdigen Moment, und zwar, dass es so einen Fragebogen gab zu ihrer Verfassungstreue. Und dann gab sie da unter anderem an, ja doch, ich war Mitglied der FDJ, so wie sie sagt, 90% aller DDR-Schüler schon irgendwie ab der 8. Klasse. Aber das war plötzlich ein Problem. Dann die Uni-Leitung sagte, Moment mal, wir können dich jetzt hier überhaupt nicht berufen. Dann gab es Gespräche mit dem Ministerium. Die Lösung bestand dann darin, dass Susanne Ahnt deutlich nach der Wiedervereinigung als erwachsene, gestandene Wissenschaftlerin quasi der FDJ abschwören musste. Und sie sagte, wie absurd, ich war da pro forma drin, so wie im Grunde alle, weil ich halt irgendwie mitlaufen musste. Aber wenn ich jetzt nachträglich dem abschwöre, dann tue ich ja so, als wäre ich jemals davon überzeugt gewesen. Und das, glaube ich, zeigt auch wieder, warum sie sich eben nicht leisten kann, zu sagen kann, diese Schubladen sind doch alles überholt. Und das heißt, sie erzählt von diesen Diskriminierungserfahrungen und sagt, und das ist jetzt der große Bogen zur AfD, sagt, das hat natürlich damit zu tun, warum die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich ist. Die Diskriminierungserfahrung ist Teil der ostdeutschen Identität, aber wie man sich dazu verhält, ist eben noch die zweite Seite. Das heißt, sie nimmt auch niemanden aus der Verantwortung, aber sagt eben, wenn wir der AfD das Wasser abgraben müssen, dann müssen wir endlich auch diese Gräben zuschütten zwischen Ost und West. Damit muss Schluss sein. Dann kann sich der Osten neu erfinden und dann können wir das alles überwinden. Das ist das Sachbuch. Und das zweite eben, andere Generation, Matthias Jügler, der ist 1984 geboren, hat also als Kind doch so rund um die Einschulung überhaupt die Wende erlebt. Das ist ein ganz eleganter, schlanker Roman, der spielt in der Gegenwart, arbeitet mit Rückblicken. Es geht, Perspektive ist, der Protagonist ist ein Vater, dessen Kind 1978 geboren und unmittelbar nach der Geburt verstorben ist. Große Krise auch in der Beziehung, weil seine Frau immer sagte, da stimmt doch was nicht, ich habe doch das Kind schreien hören. Durch diese verschiedenen Zeitebenen wissen wir auch, 40 Jahre später in der Gegenwart wird dieses Kind plötzlich am Telefon sein und anrufen und sagen, mich gibt's noch. Ich bin zur Adoption freigegeben worden. Das heißt, das ist eine Geschichte aus der Diktatur über vorgetäuschten Säuglingstod, ganz eng an dieser Figur des Vaters entlanggeführt. Das heißt, wir wissen die ganzen Zusammenhänge nicht. Es geht um die Situation, was passiert mit einem Menschen, mit einer Beziehung, wie zerbricht die, wenn die Menschen erfahren, dass so grundlegende Dinge in ihrem Leben nicht stimmen, sondern neu erzählt werden müssen. Und das ist doch auch eine sehr gewaltvolle Geschichte, so ein staatliches Verbrechen, wie das eben wirkt, wenn nicht wirklich darüber gesprochen wird. Und es hat am Schluss so einen kleinen Hoffnungsfunken, aber es zeigt eben auch, wenn dann eben dieser Kontakt zustande kommt, natürlich ist das nicht das große glückliche Wiedersehen, weil dieses Kind natürlich ein ganz anderes Leben sich aufgebaut und eine ganz andere Geschichte sich selber erzählt hat.
Jetzt ist ja noch ein anderes großes Thema in der Gegenwartsliteratur auch mit diesen Ost-West-Fragen verknüpft, nämlich die Frage der Herkunft und dieser Klassismus nennt man das ja. Und das ist doch sicher auch ein Thema in einem Roman, der auf dieser Liste ist, nämlich Martin Beckers Die Arbeiter.
Ja, genau. Ich fand da tatsächlich ganz interessant, dass Martin Becker hier, der erzählt seine Familiengeschichte in diesem Roman Die Arbeiter. Die Familie gehört zur Arbeiterklasse, aber eben zur westdeutschen Arbeiterklasse. Also eine, ja, vielleicht gar nicht so präsente in der Nachkriegsliteratur Klasse oder ein gar nicht so präsentes Milieu, gar nicht so oft beschrieben. Und Becker wächst eben im Sauerland auf. Sein Vater ist zuerst ist er Bergmann, dann arbeitet er in so einer Schmiede, in so einer Fabrik und die Mutter ist Schneiderin. Man hat dann so ein Reihenhaus in der kleinen Stadt, man hat den Gebrauchtwagen, alles eben immer so auf Pump gekauft mit so ganz großen Krediten. Und was ganz essentiell ist für diese Arbeiterklasse, diese Westdeutsche, und das beschreibt Martin Becker, finde ich auch total gut, ist so ein protestantisches Arbeitsethos. Also man ist total stolz auf seine körperliche Arbeit. Man hat auch einen ganz harten Anspruch an sich selbst. Ja, das Malochen, das steht so über allem. Martin Becker zitiert so ein Motto seiner Eltern, das ist: Gott sieht alles, also zeig ihm deinen Fleiß, resoniere nicht, sondern arbeite. Also wirklich eigentlich brutal. Und das hat eben Becker selbst, obwohl er ein Bildungsaufsteiger geworden ist, aufs Gymnasium geht, dann später studiert und eben Journalist geworden ist und Autor, das hat er total verinnerlicht und darüber schreibt er eben, wie prägt ihn das bis heute, wie prägt ihn das jetzt als Familienvater. Und ja, es ist nicht nur ein persönliches Buch, sondern eben auch dieses Porträt von der westdeutschen Arbeiterklasse, von den Malochern, die ja so ein bisschen verschwinden, aber habituell oder so in der Familiengeschichte bei total vielen, glaube ich, noch präsent sind. Mhm.
Das spielt ja im Ruhrgebiet, dieses Buch. Und da ist ja auch ein ostdeutscher Schriftsteller, nämlich Ingo Schulz, hingegangen und hat sich das angeguckt. Den hatten wir auch gerade in der Sendung gehört. Zu Gast im Westen heißt das Buch. Also quasi die Umkehrung dessen, was man schon ganz oft gelesen hat, nämlich dass auf den Osten geguckt wird.
Tatsächlich, geht mal, ja. Er guckt jetzt quasi zurück. Er schreibt zurück, wobei ich gar nicht weiß, ob Ingo Schulz das so sagen würde. Ja, der war ein halbes Jahr im Ruhrgebiet und schreibt da seine Beobachtungen auf. Und das sind ganz viele kleine Gespräche. Es sind kleine Reportagen, er denkt so ein bisschen nach, also er geht an eine Grundschule, in der fast kein Kind Deutsch spricht und die und eigentlich eine Kommunikation über Musik entsteht. Er besucht natürlich diverse Fußballspiele in Stadien, er besucht Buchhandlungen, es geht ihm natürlich auch um die Arbeit, da habe ich gerade dran denken müssen, Miriam, als du das sagtest, also dieses... Das Ruhrgebiet so ein bisschen als Denkmal gewordene Erinnerung und Ehrung irgendwie des Malochers, wo er sagt, so wenn das so derartig demonstrativ geschieht, muss man fast schon wieder suspekt darauf reagieren.
Ja, das fand ich interessant. Also ist ja auch sehr kritisch bei Ingo Schulze, ne, dass er sagt, so, oh, wenn da das Steigerlied dann kommt, immer so ganz pathetisch an diese Zeit erinnert, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist bei Becker tatsächlich auch so, dass er, also das ist keine Kritik. Freie Erinnerungen immer, ne?
Ja, ja, aber trotzdem glaube ich, bei Ingo Schulze es so zu lesen, dass ich daraus lerne, das ist natürlich trotzdem immer noch deutlich besser als in großen Teilen Ostdeutschlands, wo mit der Wende so viel an Industriejobs weggebrochen sind, die jetzt irgendwie plötzlich so gar nichts mehr wert sind. Also ja, auch Firmen abgewickelt worden, die eigentlich Überlebenschancen gehabt hätten. Das heißt, da ein kompletter Wegbruch und da tief im Westen eben wirklich eine fast schon museale Übersteigerung dieser Ehrfurcht. Ich glaube auch, Ingo Schulze, ich weiß gar nicht, wie happy er ist, wenn wir ihn hier verkünden als eins der Bücher, um über Identität zu sprechen, weil eine Stärke des Buches ist auch, dass er sich dem eigentlich verweigert, gar keine Pauschalurteile, gar keine Lehren so über die Identität des Ruhrgebiets ziehen will, aber man kann es halt trotzdem drin lesen, einfach durch die Art und Weise der Gespräche, wie er da empfangen wurde, diese Herzlichkeit, diese Offenheit, glaube ich, ist dann doch was einigermaßen Typisches fürs Ruhrgebiet. Ich habe da studiert und habe das so ganz ähnlich erlebt, insofern haben wir es dann doch mit auf die Liste genommen.
Also viel interessante Lektüre zum Thema Identität und wer sich nochmal in einer grundsätzlichen Weise mit dem Thema beschäftigen will, mit dieser Idee, für den ist auch was auf der Liste, nämlich von Jascha Munk, Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Miriam C. und Christian Rabhansel haben uns die Empfehlungen für den April vorgestellt. Vielen Dank dafür und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.